Tal aufwärts. Und der Anblick war wunderschön, blauer Himmel, all die gelben Blumen. Und dann bin ich runtergefahren, habe den ganzen Tag geschafft und komme am Abend zurück. Und alle Sonnenblumen schauen mich wieder an. Aber ich fahre erstmal talaufwärts. Und die Blumen schauen talabwärts. Und so war das jeden Tag das Gleiche gewesen. Am Morgen haben sie raufgeschaut, am Abend haben sie runtergeschaut. Warum schauen die Sonnenblumen am Abend, am Morgen rauf in diesem Tal und am Nachmittag runter? Das hängt auch damit zusammen, weil man sie Sonnenblumen nennt. Und ich frage jetzt die Frage nicht nochmal, weil es ein bisschen schwierig ist über Technik. Aber die Sonnenblumen heisst Sonnenblumen, weil sie sich eben nach der Sonne ausrichtet. Am Morgen schaut sie Richtung Osten, am Abend Richtung Westen und durch den Tag geht der Kopf der Sonnenblumen nach der Sonne nachher. Es war nicht genau das Feld, die Sonnenblumen, das Sonnenblumenfeld, aber es hat etwa so ausgesehen. Wunderschön, gel, kräftig leuchtend. Und ich habe mich dann gefragt, warum nennen wir uns Christen? Wenn die Sonnenblumen Sonnenblumen heisst, weil sie sich nach der Sonne richtet, dann ist es doch logisch, dass wir uns Christen nennen, weil wir uns tagtäglich nach Jesus Christus ausrichten. Und darum heissen wir Christen. Weil Jesus Christus unser Vorbild ist und weil wir uns wie die Sonnenblumen nach der Sonne nach Jesus ausrichten. Und das jeden Tag von Neuem. Das ist der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Dass ihr Christen seid, weil ihr nicht einfach in eine Gemeinde geht am Sabbatmorgen, sondern weil ihr euch auf Jesus ausrichtet. Weil er euch ein Freund ist, jeden Tag und jeden Tag, den ganzen Tag. So wie wir das heute Morgen auch schon gehabt haben, im Jesus ist für mich. Dann wäre das schon gewesen von der Kindergeschichte. Und wir möchten diesen Gedanken von dieser Kindergeschichte gleich etwas weiter spannen in dieser Predigt, nämlich das Ausrichten auf Jesus Christus und was das für eine Auswirkung hat. Vor vielen Jahren hat mich meine Frau auf eine psychologische Studie aufmerksam gemacht. Eine Studie, die schon 35 Jahre alt ist, die aber etwas belegt hat, was ich schon lange vermutet habe. Nämlich, dass Menschen, die über Jahre verheiratet sind, sich ähnlich ausschauen. Es gibt hier ein paar Forscher, die an der University of Michigan dieses Forschungsprojekt vor 35 Jahren durchgeführt haben. Die Forscher Zayong, Adelmann, Murphy und Niedenthal haben diese Idee gehabt, dass mal wissenschaftlich zu belegen, ob das wirklich so ist, dass Menschen sich gleichen, wenn sie verheiratet sind miteinander. Und sie entwickelten hier die folgende These. Menschen, die über 25 Jahre verheiratet sind, sehen gleich aus. Sie nahmen dazu 110 Bachelorstudenten von den Psychologiekursen. Das waren genauer gesagt 42 Männer und 68 Frauen damals. Und dann haben sie sich 12 weiße Paare ausgesucht aus der Region südlich von Wisconsin oder auch von Detroit. Und diese 12 weißen Pärchen, die 25 Jahre verheiratet waren miteinander, mussten jeweils ein Foto einschicken vom ersten Ehejahr, und zwar einfach nur, wo ihr Gesicht sichtbar war, und dann vom 25. Ehejahr. Und diese Fotos wurden dann so bearbeitet, dass es ziemlich gleiche Porträts waren. Das war damals noch nicht ganz so einfach wie heute. Und dann hat man so Tableaus gebildet. Solche Tableaus hatte man. Und zwar hat man oben einen Mann hingemacht und 6 Frauen in der zweiten Reihe. Das ist die Zeit, wo sie jung waren. Die Fotos aus dem ersten Ehejahr. Unten hat man denselben Mann, dieselben 6 Frauen, 25 Jahre später. Und jetzt hat man gefragt, die erste Aufgabe, die diese 110 Studenten hatten, sie mussten in beiden Reihen raten, welche Frau ist mit dem Mann verheiratet. Und dann mussten sie in der zweiten Reihe das auch tun. Und im zweiten Schritt mussten sie sagen, welche Frau gleicht diesem Mann am meisten, und mussten dann die sechs ordnen nach gleicht am meisten, gleicht am wenigsten. Und so hat man das gemacht und hat diese Forschung durchgeführt, auch mit einer Frau und sechs Männern, das wurde da querbeet durchgearbeitet. Man hat natürlich auch eine Kontrollgruppe gemacht, wie das bei psychischen Studien immer der Fall ist. Man hat einfach die Gesichter ausgebleicht und gesagt, macht es jetzt nochmal so. Das war der Versuch. Und interessant ist, dass dabei wirklich herauskam, dass die Studenten, bei denen die 25 Jahre miteinander verheiratet waren, signifikant besser getippt wurde, wer mit wem verheiratet ist. Das heißt, die These wurde bestätigt, dass wer länger miteinander verheiratet ist, sieht sich ähnlich aus. Und als diese Studie mal durch war und man das Resultat aus dieser Studie hatte, ging es natürlich in einem weiteren Schritt darum, warum ist das so? Warum gleichen sich Menschen, die lange miteinander verheiratet sind? Und man hat da verschiedene Möglichkeiten versucht, das zu erklären. Es gab verschiedene Erklärungsversuche. Das erste und naheliegendste war, ja, die Menschen essen vom selben Tisch, also haben sie dieselben Fettpolster. Und deshalb sieht das Gesicht auch gleich aus. Natürlich kann man dann darauf, dass das nicht der Fall ist. Das ist unmöglich, weil es gibt Paare, wie das auch bei mir der Fall ist, ich habe mehr Gewicht, meine Frau ist spindeldürr, das gleiche essen und wir essen vom selben Tisch. Ja. Aber könnte es der gleiche Wohnort sein? Das gleiche Wetter, das gleiche Klima. Klima wirkt sich auf die Haut aus, das wissen wir. Und kann es deshalb sein, dass, weil diese Paare am selben Ort wohnen, sich gleich aussehen? Dann müssten wir aber wahrscheinlich alle in etwa gleich aussehen, die in einem selben Dorf wohnen. Das macht nicht wirklich Sinn. Könnte es die gleiche Geschichte gewesen sein? Könnte es sein, dass die gleichen Erlebnisse sich in unseren Gesichtszügen niederschlagen? Auch das wäre möglich, weil wir sehen Menschen im Gesicht an, was sie erlebt haben, wie sie sich fühlen. Und das wäre möglich. Aber trotzdem verarbeitet jeder wieder unterschiedliche Erlebnisse oder eben auch die gleichen Erlebnisse werden unterschiedlich verarbeitet. Und deshalb gehen wir davon aus, dass es das wahrscheinlich auch nicht war. Was aber vermutlich der Grund ist, oder sehr wahrscheinlich der Grund ist, ist, dass Menschen sich unwissentlich imitieren. Wir haben im Gesicht unglaublich viele Muskeln. Und wir haben die Fähigkeit, dass wir einander nachahmen, ohne dass wir das bewusst machen. Wenn einer gähnt in einer Runde, dann ist die Chance groß, dass ein paar Sekunden später ein Nächster auch gähnt. Oder das klassische Beispiel, wenn wir unsere Kinder füttern müssen und sie einfach den Mund nicht aufmachen. Was machen wir, damit sie den Mund öffnen? Wir öffnen unseren Mund und hoffen, dass das Kind nachher auch den Mund aufmacht. Und das ist bei uns Menschen der Fall. Wir haben diese Spiegelneuronen, wo wir unmerklich Dinge nachahmen aus dem Umfeld. Und man geht davon aus, dass Menschen, die 25 Jahre miteinander verheiratet sind, oder eine lange Zeit miteinander verheiratet sind, die viel Zeit miteinander verbringen, unwissentlich anfangen, dieselben Gesichtsmuskeln zu trainieren. Und dadurch entstehen ähnliche Gesichtszüge, alleine durch das Verbringen von Zeit miteinander. Die Studie hat dann noch weiter belegt, dass Menschen, die glücklich miteinander verheiratet sind, sich noch ähnlicher ausschauen wie andere Paare, die weniger glücklich miteinander verheiratet sind. Das heißt, es geht also durchaus um diese Imitation hier. Und interessant ist, dass diese These eigentlich schon in der Bibel vorhanden ist. Im 2. Korinther 3, Vers 18, 2. Korinther 3, Vers 18, da steht nämlich Folgendes. Wir alle, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Ist es so, dass wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, ihm ähnlicher werde? Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel bringen, wo ich denke, dass das durchaus sehr gut sichtbar wird. Als Jesus ihn und seinen Bruder in die Nachfolge berief, folgte er ihm sofort nach. Er ließ die Netze hinter sich, er ließ das Geschäft von seinem Vater hinter sich, dieses Fischergeschäft, und ging mit Jesus mit. Etwas später lesen wir, dass Jesus ihm, dem Johannes, aber auch seinem Bruder, dem Jakobus, einen Übernamen gab. Zwar wurden sie auf Aramäisch Boanerges genannt. Und Boanerges heißt nichts anderes wie Donnersöhne. So nannte man sie. Warum nannte man Johannes und Jakobus Donnersohn? Wahrscheinlich, weil das auch etwas über seinen Charakter aussagte. Und trotzdem, auch als Donnersöhne waren Jakobus und Johannes zusammen mit Petrus und Andreas der engste Kreis von den Jüngern Jesu. In Lukas 9, und ich lade euch ein, das aufzuschlagen, in Lukas 9 und da die Verse 49 und 50, da beschreibt Lukas einen Dialog zwischen Jesus und Johannes, der so einiges über den Charakter von Johannes darstellt. Es wurde wieder mal eine Diskussion geführt, wer der Höchste ist unter den Jüngern, wer der Beste ist. Und in Lukas 9 und da ab Vers 49 steht Folgendes. Lukas 9, Vers 49. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Für Johannes war klar, dass dieser Mann, der nicht bereit war, Jesus nachzufolgen, so wie er das tat, alles zu verlassen und hinter Jesus herzugehen, nicht das Recht hat, Menschen zu helfen im Namen von Jesus, Dämonen auszutreiben mit der Kraft vom Namen Jesus Christus. Und deshalb ging er einfach zu dem hin. Und wir sagen, Johannes war etwa 17 Jahre alt in dieser Zeit. Also durchaus mutig, als junger Mann, ging er hin und verbot diesem Menschen, Dämonen auszutreiben. Wir würden also sagen, dieser Mensch, Johannes, ist ziemlich dominant, ziemlich arrogant, ziemlich intolerant. Er hat vielleicht auch Angst gehabt, dass er seine Privilegien, die er hat, weil er Jesus nachfolgt, verlieren wird. Aber Jesus belehrt ihn. Jesus sagt im Vers 50, und Jesus sprach zu ihm: Wehre nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für uns. Menschen, die Dinge im Namen Gottes tun, sollen in Ruhe gelassen werden. Wenn sie nicht gegen uns sind, dann sind sie im selben Boot, im selben Werk. Und wir sollen sie unterstützen. Das war die Antwort von Jesus Christus diesem Johannes gegenüber, der diesem Mann verboten hat, Menschen auszutreiben im Namen von Jesus. Eine andere Stelle zeigt noch so ein harter Charakterzug von Johannes. Und zwar ist Jesus auf dem Weg vom Norden nach Süden, von Galiläa, da wo er herkam, nach Jerusalem, in die Hauptstadt von Judäa. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geografie von Israel auseinandersetzt, dann sieht man, dass zu dieser Zeit zwischen Galiläa und Jerusalem auf dem schnellsten Weg ein Gebiet lag, das Samaria genannt wurde. Die Samariter wurden gehasst von den Juden. Und das gab einen einfachen Grund. Die Samariter waren nämlich eigentlich das Überbleibsel aus dem Nordreich vom Alten Testament. Die wurden von den Assyrern erobert. Das Südreich wurde von den Babyloniern erobert. Und die Assyrer, die haben die damaligen 10 Stämme vom Nordreich eingesammelt und haben sie an einen anderen Ort gebracht. Einen Teil davon. Dann haben sie einen Teil von dem anderen Ort genommen und nach Samarien gebracht, in dieses Gebiet der 10 Stämme. Und so haben sich diese Völker vermischt. Man wollte die Identität von diesen Völkern verändern. Und zur Zeit von Jesus waren die Samariter so halb Juden, halb Heiden. Sie hatten ihren eigenen Tempel, der sehr ähnlich war wie der Tempel in Jerusalem. Aber da gab es auch noch Götzen und man konnte, es war alles so ein bisschen durchmischt. Und die Juden, die von Babylon zurückkamen, nach dem Exil, waren sehr bedacht darauf, keinen Fehler mehr zu machen. Damit Gott nicht noch einmal das Volk in das Exil bringt. Und aus diesem Grund wollten sie nichts mit den Samaritern zu tun haben, weil die Samariter waren so schon halb abgefallen. Und da wollte man sich schützen. Und wie macht man das? Indem man Regeln rausgibt, dass man mit diesen Menschen weder redet, noch isst, noch irgendetwas tut. Tja, aber der Weg von Galiläa nach Jerusalem war trotzdem der schnellste Weg. Und so wählte Jesus an diesem Abend oder an diesem Tag, wo sie diese Reise machten, diesen Weg. Und sie liefen quer durch Samaria. Als es Abend wurde, suchten sie eine Übernachtungsstelle in diesem Gebiet. Und wenn ihr immer noch in Lukas 9 seid, können wir gleich bei Vers 51 weiterlesen. Da steht, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor, seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Das heißt, er schickte Leute voraus, um einen Übernachtungsplatz zu organisieren. Aber sie nahmen ihn nicht auf, in Vers 53, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Naja, wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück. Ja, also die Samariter waren auch nicht unbedingt die glücklichsten über die Juden und wollten sie nicht beherbergen. Der Hass war natürlich gegenseitig, weil Jesus nach Jerusalem wollte, als Jude wurde ihm untersagt, in diesem Dorf zu übernachten. Und als Johannes und sein Bruder das hörten, wurden sie so richtig sauer. Vers 54 steht, als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sprachen sie, Herr, und jetzt hört mal diesen Vorschlag, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie das auch Elia tat? Dieser Vorschlag rechtfertigt wahrscheinlich der Name Boanerges, Donnersöhne. Ja. Johannes wünscht sich einfach nur die Auslöschung von diesem Dorf. Er sah den Schaden, der an ihm entstanden ist. Er sah das Unrecht, was ihm getan wurde an diesem Abend. Er sah seine Müdigkeit, den ganzen Tag auf den Beinen. Er möchte jetzt einfach übernachten. Aber die Männer, die Frauen, die Kinder dieses Dorfes sind ihm in diesem Moment völlig egal. So viel zur Liebe für die Mitmenschen bei Johannes. Jesus reagierte auf den Vorschlag seiner engsten Jünger in Vers 55 und 56. Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Die Lösung war einfacher. Man ging einfach in ein nächstes Dorf. Man muss nicht unbedingt Feuer vom Himmel bitten, ja. Mit dieser Schelte hat aber wohl Johannes und Jakobus nicht gerechnet. Aber Jesus liebte die Menschen, egal ob sie ihn ablehnten oder nicht. Das war eine Lektion, die Johannes zu diesem Zeitpunkt noch lernen musste. Er war nämlich nach wie vor sehr ich-zentriert. Er war rachsüchtig. Er war sogar mordlustig. Eine weitere Begebenheit vervollständigt das Bild vom Charakter des Donnersohns. Die Diskussionen über die Hierarchie unter den Jüngern entbrannte immer wieder. Man hatte falsche Vorstellungen, wer Jesus wirklich ist. Und die Donnersöhne waren es müde und wollten nicht mehr mit den anderen Jüngern verhandeln, wer jetzt direkt bei Jesus sein darf in diesem neuen Reich. Und ich lade euch ein, hier ins Markus-Evangelium zu wechseln und da in Kapitel 10 ab Vers 35. Markus 10 ab Vers 35. Und da steht in Markus 10, Vers 35, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Habt ihr das schon mal gehabt, liebe Adva-Leiter oder liebe Eltern, dass eure Kinder kommen und sagen, was ich jetzt denn gerade von dir erbitte, bitte sag ja. Das ist so diese klassische Art und Weise, wo man als Entscheidungsperson weiß, wahrscheinlich ist es eben nein. Ja? Aber so kommen sie zu Jesus. Und sie sagen dann, er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Das ist sehr weise, diese Antwort auf diese Frage. Und dann sagt er, sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Johannes war berechnend, er war macht- und erfolgshungrig in diesem Beispiel. Er wollte hintendurch organisieren, dass er einen guten Platz hat, wenn Jesus sein Reich aufbaut. Und die Antwort von Jesus Christus ist eher undeutlich. Er sagt in Vers 38 bis 41, Jesus sprach aber zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, die ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht mir nicht bei, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Jesus weist auf sein Leiden hin, auf seinen Tod, den er sterben wird. Und er sagt, ihr werdet dasselbe erleben. Sie waren davon überzeugt, dass sie fähig sind, das zu ertragen. Aber Jesus gewährt ihnen ihre Bitte. Jakobus ist der erste der 12 Jünger, der stirbt, indem er für seinen Glauben einsteht. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte, dass der Herodes ihn tötet durch das Schwert. Bei Johannes ist es etwas anders. Johannes hat keinen Tod erlitten. Er war aber derjenige, der gesehen hat, wie alle anderen Jünger den Tod gestorben sind, weil sie den Glauben bekannten. Und auch da, glaube ich, hat Johannes durchaus gelitten, als er diese Nachrichten gehört hat. Und auch die Tradition sagt, dass Johannes durchaus unangenehme Dinge erlebt hat. Soweit können wir zusammenfassen, dass Johannes wirklich ein Donnersohn war. Mit einem ungehobelten, rauen Charakter. Johannes schrieb 3 oder 5 Bücher in der Bibel. Er schrieb 3 Briefe, die Johannesbriefe. Er schrieb das Evangelium und er schrieb die Offenbarung. Und wenn man diese Bücher liest und studiert, hat man Mühe, diesen Donnersohn zu entdecken. Wir wissen, dass Johannes diese Bücher schreibt, als er sehr alt war in seinem Leben. Und dass die Zeit, wo er mit Jesus verbracht hat, in seiner Jugendzeit war. Und ich möchte mit euch kurz einen Ausschnitt aus dem ersten Johannesbrief lesen. Erster Johannesbrief. Und da im Kapitel 4 ab Vers 7. 1. Johannes 4 ab Vers 7. Und da kriegen wir einen Eindruck, wie dieser Johannes war, was ihm wichtig war. 1. Johannes 4, Vers 7 steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als seine Sühnung für unsere Sünde. Merkt ihr, was das Schlüsselwort ist in diesen 4 Versen? Die Liebe. Deshalb nennt man Johannes auch den Apostel der Liebe. Wie kommt es zu dieser Veränderung vom Donnersohn zum Apostel der Liebe? Johannes erlebte in seiner langen Lebzeit eine Charakterveränderung. Ich glaube, er überwand Schwächen, die er natürlicherweise hatte. Johannes nennt in seinem Evangelium nie seinen Namen. Auch wenn er die Jünger beschreibt, auch wenn er die Geschichte beschreibt aus seiner Jugendzeit, nennt er nie seinen Namen. Er stellt sich nicht ins Zentrum. Was man ja erwarten würde, aufgrund von diesen Berichten, die wir gelesen haben, dass er sagt, ich war der beste Jünger. Nein, Er schreibt von sich immer als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der andere Jünger. Jesus liebte Johannes. Und das spürte Johannes. Und über die Jahre entwickelte er auch seine Liebe zu Jesus. Die Frage war, wie konnte er das tun? Johannes war sehr jung, ich habe schon gesagt, er war etwa 17. Wenn man aber jetzt noch einmal diese Geschichte von Jesus durchkennt, mit einem Blick auf Johannes, dann merkt man, dass er eben eine Eigenschaft hatte, unvergleichlich zu den anderen Jüngern. Er war immer an den Orten, wo es was über Jesus zu beobachten gab. Er hatte seinen Blick stets auf Jesus gerichtet. Das war bei der Berufung, wo Jesus ihn sofort in die Nachfolge ruft, als er am See Genezareth war, als sie am Fischen waren, kommt Jesus und sagt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und das heißt, und sofort ließ er das Geschäft von seinem Vater hinter sich und folgte Jesus nach. Johannes hat nicht überlegt, was alles aufs Spiel gesetzt wird. Nein, er hat sich entschieden und er ist nachgefolgt. Später bei der Verklärung war er einer von drei Jüngern, der das Privileg hatte, Jesus als Gott zu sehen. Jesus wurde verändert, sein Äußeres wurde verändert, es wurde seine Göttlichkeit sichtbar, so wie Jesus wirklich ist. Und Johannes hat das gesehen. Deshalb erkannte Johannes auch sofort die Stimme, als er in Patmos auf dieser felsigen Insel sitzt, am Sabbat, wo die Offenbarung ihm gezeigt wird. Das heißt, und ich hörte die Stimme und ich drehte mich um, weil er kannte diese Person, die in Offenbarung 1 beschrieben ist, diese göttliche Person, die kannte er schon aus seiner Jugendzeit. Johannes hat Jesus schon mal verklärt gesehen, schon mal als Gott gesehen. Auch beim Abendmahl. In Johannes 13, Vers 23 steht, dass Johannes direkt neben Jesus saß. Beim Verhör von Jesus Christus sind nur noch zwei Jünger da. Die anderen sind schon weggegangen. Petrus, dieser vorwitzige, temperamentvolle Jünger, geht sofort zum Feuer, wo er entdeckt wird und Jesus dreimal verrät. Johannes war im Hintergrund und beobachtete alles genau aus einer dunklen Ecke. Selbst in dieser Situation suchte er aktiv einen Ort, wo er Jesus beobachten konnte. Beim Kreuz, beim wichtigsten Zeitpunkt der Weltgeschichte, war Johannes noch der einzige von den 12 Jüngern, der da war, der in der Präsenz war von Jesus, der ihn anschaute. Am Kreuz kann man nicht viel reden. Das ist eine unangenehme Lage für einen Menschen. Aber wir haben 7 Worte, 7 kurze Phrasen, die Jesus gesagt hat, als er am Kreuz selber hing. Und das dritte von diesen 7 Worten ist an Johannes gerichtet. In Johannes 19, Vers 27 steht, dass Jesus den Johannes bittet, sich um seine Mutter zu kümmern. Josef war vermutlich schon tot zu diesem Zeitpunkt. Maria hatte keine weiteren Kinder. Wir gehen davon aus, dass diese Brüder von Jesus wahrscheinlich aus erster Ehe von Josef waren. Und Maria wäre als Frau damals, als Witwe, kinderlos, wenn Jesus stirbt, am Ende gewesen, sozial. Und so bittet Jesus den Johannes, dass er sich um seine Mutter kümmert. Und Johannes erfüllte diese letzte Bitte von Jesus. Ellen White schreibt, dass Johannes Jerusalem nicht verlassen hat, bis Maria gestorben ist. Bei der Auferstehung am dritten Tag nach dem Tod von Jesus, als die Botschaft herumging, dass das Grab leer war, berichtet uns die Bibel über den ersten Stadtlauf in Jerusalem. In Johannes 20, 1 bis 6, da gibt es ein Wettrennen. Zwei Läufer rennen quer durch die Stadt. Johannes ist der eine, er ist der Jüngere, er ist wahrscheinlich auch der Fittere. Und er kommt zuerst ans Grab von Jesus. Aber er geht nicht hinein. Und da kommt der zweite, der Petrus, der etwas Ältere, und rennt hinterher. Und er rennt an Johannes vor dem
Grab vorbei, das Grab war damals eine Höhle, und rannte in die Höhle hinein und überzeugte sich selber davon, dass der Leichnam von Jesus nicht mehr auf diesem Felsen, auf dieser Felsen, auf diesem Boden lag, wo man die Leichen hinlegte, in diesen Gräben damals. Johannes war also immer da, wo es etwas von Jesus zu sehen gab. Und ich glaube, das führte zu Veränderung. Ellen White schreibt im Leben Jesu, selbst Johannes, der besonders eng mit Jesus verbunden war, fiel es schwer, seine Charakterschwächen zu überwinden. Er war von Natur aus anmaßend, ehrgeizig, aufbrausend, überaus empfindlich, wenn er sich angegriffen fühlte. Aber im Blick auf Jesus wurde er sich seiner Schwächen bewusst. Und die Kraft und Geduld, die Macht und die Freundlichkeit, die Hoheit und die Bescheidenheit, die er täglich im Leben des Gottessohnes erlebte, erfüllte ihn mit Bewunderung und Liebe. Und je enger seine Beziehung zu Christus wurde, desto mehr glich sich sein eigenes Wesen dem seines Herrn an. In späteren Jahren waren Ehrgeiz, Unduldsamkeit und Empfindlichkeit Leben von Johannes kein Problem mehr. Die Liebe Christi hatte ihn von Grund auf verändert. Sind wir nicht auch in der Situation von Johannes? Wir sind zwar in der Gegenwart von Jesus Christus, wenn wir in die Gemeinde kommen. Und trotzdem kämpfen wir immer wieder gegen unsere Charakterschwächen. Es fällt uns schwer, Dinge zu verändern. Sind wir nicht auch geschult worden darin, dass wir auf unser eigenes Wohl schauen? Haben wir Mitgefühl mit Menschen, auch wenn sie uns schaden? Oder sind wir eher für Gerechtigkeit in diesen Momenten? Wünschen wir uns nicht auch manchmal, dass Feuer vom Himmel kommt und Menschen mit Migrationshintergrund, die sich nicht an die Regeln halten, hier in der Schweiz einfach auslöschen? Ich denke, in jedem von uns steckt ein gewisses Maß an Donnersohn, an Donnerstochter. Sind wir uns bewusst, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er unseren Körper verändert? Er wird dieses sündhafte Element, was uns Schmerz bereitet, Leid bereitet, was uns altern lässt und was uns auch gebrechen lässt und sterben lässt, schlussendlich das wieder rausnehmen. Er wird uns einen Körper geben, der von Kraft strotzt, der nicht mehr vergänglich ist, sondern unvergänglich, unverweslich ist. Er wird dieses sündhafte Element aus unserer Natur entfernen, wenn Jesus kommt. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick, heißt es in der Bibel. Ellen White schreibt, wir nehmen den Charakter, den wir jetzt haben, hier auf der Welt, nehmen wir mit in den Himmel. Wir nehmen unsere Persönlichkeit mit in den Himmel. Und ich finde das schön. Wir werden nicht einfach etwas Neues. Wir werden das bleiben, was wir sind. Ich werde Dominik bleiben. Marcel bleibt Marcel. Monika bleibt Monika. Und das ist doch toll. So werden wir uns auch wiedererkennen im Himmel. Du wirst du bleiben. Das heißt aber auch, dass wir unseren Charakter verändern sollen. Das ist unsere nicht Pflicht, es ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir unseren Charakter dem von Jesus ähnlicher werden lassen. Die Frage ist aber genau, wie das geschieht. Und da haben wir unterschiedlichste Theorien in unserer Gemeinde. Manche sagen, wir müssen das aus eigener Kraft tun. Aber ich glaube, das Beispiel von Johannes lehrt uns, dass wir das an uns geschehen lassen können, wenn wir unseren Blick auf Jesus ausrichten. Es gibt eine Illustration von meinem Professor in Bogenhofen. Ich kann die jetzt hier schlecht darstellen. Ich erkläre sie euch, aber wie es funktioniert, dann könnt ihr das zu Hause nachschauen. Ich habe hier einen Besen, ja, weil ich jetzt die anderen Kopfhörer mal schauen, ob es geht. Wenn ich diesen Besen balancieren will, auf dem Finger, ich habe nicht so hohe Wände hier, deshalb sieht man das relativ schlecht. Ja, hier wäre der Besen. Wenn ich das balancieren will auf einem Finger, dann wird das nicht klappen, wenn ich auf den Finger schaue. Bitte versucht das zu Hause auch. Also wenn ich meinen Blick nach unten richte, wird der Besen früher oder später umfallen. wenn ich den Blick irgendwo hinrichte, zum Beispiel zu dem Balkon meiner Nachbarn hier draußen, dann werde ich auch nicht balancieren können. Der Besen wird umfallen. Das Einzige, was mir hilft, diesen Besen auf meinem Finger balancieren zu können, und ich bitte euch, das zu Hause auszuprobieren, ist der Blick nach oben. Wenn ich das mache, dann wird der Besen ganz einfach zum Balancieren. Er wird nicht runterfallen, weil ich meinen Blick auf den Besen oben habe. Und meine Hand wird sich bewegen, so wie es sein muss, dass der Besen nicht umfällt. Ja? Ihr könnt es ja gerne zu Hause nachahmen. Achtet euch auf die Lampen, die ihr habt. Ja? Aber diese Illustration zeigt etwas. Ich kann nur überwinden, wenn ich auf Jesus achte. Der Blick nach oben hilft mir, meinen Charakter zu verändern. Der Blick auf meine Mitchristen, der Blick auf meine Sünden wird nicht helfen. Das wird mich nur frustrieren und wir werden nur sehen, dass es nicht geht. Es ist der Blick nach oben, der uns den Sieg schenken kann. Wie Johannes sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Das Evangelium schrieb Johannes ganz am Schluss von seinem Leben. Viele Jahre hat er über das Kreuz, über seine Zeit mit Jesus nachgedacht. Und als er merkte, dass er einer der letzten Augenzeugen war, entschloss er sich, diese Dinge noch einmal aufzuschreiben und der Gemeinde noch etwas mitzugeben als Augenzeuge von Jesus Christus. Und ich glaube, wir sollen uns deshalb auch immer wieder mit Jesus beschäftigen. Wir haben 4 Evangelien in der Bibel. Wir haben das Alte Testament, was auf Jesus hinweist. Wir haben die Briefe, die zeigen, wie die Menschen in der ersten Generation des Christentums umgegangen sind mit dem Leben von Jesus. Beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes, damit wir Jesus im Blick halten. Wir haben auch von Ellen White ein wunderschönes Buch über Jesus Christus, Sieg der Liebe. Auch das empfehle ich. Das sind unsere Hilfsmittel, wie wir unsere Augen auf Jesus richten können. Und ich glaube, darin liegt ein Segen. Denn wenn wir auf ihn achten, dann werden wir verändert in seine Ähnlichkeit. Es gab früher auch mal diese Bänder, WWJD, was würde Jesus machen? Das war eine Frage, die geholfen hat, mich auf Jesus auszurichten. Wir haben am Anfang gehört von dieser Studie, dass Menschen, die lange miteinander verheiratet sind, die glücklich miteinander verheiratet sind, sich ähnlich ausschauen, weil sie automatisch imitieren. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für uns Christen. Wenn wir Christen sind, die im Charakter ähnlich werden wollen, wie Jesus das war, dann lass uns Zeit mit ihm verbringen. Lass uns mit ihm eine Beziehung haben, die wie eine glückliche Ehe ist, ja, damit wir ihn automatisch, unbewusst imitieren können in unserem Leben. Ist dein Gesicht heute ähnlicher wie damals, wo du dich das erste Mal mit Jesus befasst hast? Imitierst du Jesus unbewusst täglich, weil du dich mit ihm beschäftigst? Im Hebräerbrief, was wir im Moment gerade studieren, steht ein interessanter Vers. Hebräer 12, 1 bis 3, und damit schließe ich meine Predigt. Hebräer 12, 1 bis 3, da steht, deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Lass uns die Sünden hinter uns lassen und rennen, indem wir, und das ist wichtig, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von uns liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Lasst uns den Blick auf Jesus richten. Auch wenn die vergangenen Jahre schwierig waren, weil wir so viel Ablenkung hatten, was uns wirklich hilft, was uns wirklich verändern wird, in unserem Charakter ist, wenn wir Jesus im Blick haben. Amen.